Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 39 vom Audiobeweis, powered by Sport1. Fast wären wir der FC Schalke unter den Podcasts geworden. Fast hätte es nämlich geheißen Wagner raus. Und es ist auch ein bisschen der Grund, warum wir so spät kommen. Denn Thomas hat sich immer wieder irgendwo in Deutschland rumgetrieben und wir mussten ein bisschen auf ihn warten mit der Aufzeichnung. Thomas, aber du bist jetzt bereit, ne?
Also ganz ehrlich, der Spruch ist super. Es ist eine Unverschämtheit, was du erzählst, weil es gibt hier nur einen, der das ganze Ding jedes Mal zerschießt. Der heißt Schäfer und moderiert das Ding. Ich war gestern in Deutschland, ja, aber zu den ursprünglichen Terminen kannst immer du nicht.
Aber sag mal, Veggie, warst du denn ein bisschen gerührt bei der Nachricht, die ich in die Gruppe geschrieben habe? Lieber später erscheinen als ohne dich?
Ganz ehrlich, das hätte ich jetzt eigentlich noch gesagt, ich konnte damit gar nicht umgehen. So viele positive Emotionen, die bei mir umgeschlagen sind, herrlich. Ich freue mich, euch zu sehen, Jungs.
Ich habe gedacht, Thomas ist ein bisschen abgeschreckt davon, weil er nach 38 Folgen erst gemerkt hat, dass mit 2-3 Handgriffen aus dem Namen Höhner Hönes gemacht werden kann.
Das ist böse, das lasse ich mir auch nicht bieten.
Aber wir sind ja wieder vereint. Yannick Barkic und Tobi Schäfer, nur der Vollständigkeit halber, sind auch da. Also nein, wir freuen uns ja immer, wenn alle da sind. Vor allem, wir freuen uns immer selber diese Duelle zwischen Markus und Thomas. Und da denken Yannick und ich genauso wie die US-Demokraten, wir gönnen es beiden.
Oh, Tobi hat sich sehr gut vorbereitet hier auf die ganze Geschichte.
Das schießt ein Feuerwerk hier ab, das ist Wahnsinn.
Und ich muss auch direkt los, ich glaube, ich habe keine Zeit, denn ich habe gerade im Internet gelesen, Schäfer übernimmt FCK interimsweise. Deswegen, vielleicht rufe ich da mal an, oder?
Jetzt würde ich sagen, das ist schon Note 1. Am besten gehst du jetzt. Besser kann es nicht mehr werden.
Ne, Moment, aber du hast noch nichts aus Barkic gemacht.
Ist nicht schlimm.
Hat der sich nicht so schwer verletzt jetzt in Hoffenheim?
Nee, der hat doch für Ferl 2 Tore gemacht.
Nein, keine Scherze über Verletzte. Liebe Grüße, gute Genesung an
Bicakcic. Aus der Stuttgarter Jugend, wenn ich richtig informiert bin.
Aber wir waren ja eigentlich schon bei unserem ersten Thema, bei dem großen Thema. Kaiserslautern feuert Boris Schommers nach 0 Punkten in den ersten beiden Spielen. Fast genau ein Jahr, nachdem er für Hildmann übernommen hatte. Also der September ist ein gefährlicher Monat geworden für Lauterer Trainer. Ab dem zweiten Mal ist es übrigens schon Tradition, dass sie das machen. Und jetzt haben wir die Bilanz 22 Trainer in 20 Jahren. Was sagt ihr? Richtige Entscheidung in Kaiserslautern?
Viel zu spät, die Entscheidung. Viel zu spät. Wir haben das letzte Mal ja schon ganz kurz angesprochen. Wenn du so agierst wie Boris Schommers, dann brauchst du bedingungslosen Erfolg. Hat er nicht gehabt. Eigentlich gefühlt ist Lautern genau da, wo sie standen, als er übernommen hat. Er hatte diese eine Phase rund um Weihnachten mit 5 Siegen und 2 Unentschieden, wo wir oder vor allen Dingen auch ich gedacht habe, sie können nochmal oben ran schmecken. Er hat sich mit vielen Leuten angelegt. Er hat Leute wie Gary Ehrmann rasiert. Er hat Timmy Thiele weggeschickt. Und du stehst am zweiten Spieltag ohne Trainer und eigentlich schon mit Rückstand da. Und da muss ich mich auch ganz ehrlich fragen, wer hat denn überhaupt die sportliche Kompetenz in Lautern? Der Geschäftsführer Vogt ist eigentlich geholt worden, um die Insolvenz zu vollstrecken. Von Markus Merk hört man im Moment gar nichts. Notson soll nur Spieler verpflichten. Und wenn jemand wie Martin Wagner im Aufsichtsrat sagt, ich würde den Trainer in Frage stellen, dann muss er selber gehen. Also man muss es leider so hart sagen, es ist wieder mal totales Chaos am Betzenberg. Und ich weiß auch nicht, wie man die Hoffnung haben konnte, dass Schommers in der Saison eine neue Idee entwickelt, vor allen Dingen nach vorne.
Also ich bin insbesondere über eine Aussage in dieser Pressemitteilung gestolpert, dass die Ausrichtung im sportlichen Bereich, vor allem wie wir in der dritten Liga Fußball spielen wollen, dass wir da nicht mehr auf einen Nenner gekommen sind. Das überrascht mich schon sehr, weil über solche Themen unterhält man sich doch vor einer Saison beziehungsweise nach einer Saison, steckt dann den Rahmen ab, das ist dann die Basis für Transfers und dann gibt man doch dem Trainer das Vertrauen und auch ein Stück weit die Zeit, um sich wirklich zu entwickeln. Deswegen, also im Grunde genommen gibt es in dieser Thematik nur Verlierer.
Yannick, ich bin komplett bei dir. Mich überrascht es generell, wenn in einer Saison, und da hagelt es ja gerade bundesweit, so früh Trainer entlassen werden. Weil ich denke, die Position des Trainers ist doch ein Langzeitprojekt, wo ich doch auf jeden Fall erstmal mit einem längeren Atem in die Saison gehe. Ich habe die Vorbereitung mit dem Trainer gemacht. Ich habe den Kader mit dem Trainer geplant. Und dann schmeiße ich ihn nach 2 Spielen raus. Wie kann das sein in Würzburg, Schalke und jetzt eben in Kaiserslautern? Und Schommers fand ich irgendwie spektakulär. Das Interview, was er bei Magenta Sport gegeben hat nach dem Spiel, der fand seine Mannschaft richtig gut. Der hat nicht im leisesten damit gerechnet. Der hat ganz so gesagt, ja, aber wir waren gar nicht so schlecht und auch so ein Türkgücü war ja gut. Der fand dann alles ganz in Ordnung und ahnte nicht im geringsten, was passieren würde.
Aber das ist natürlich auch so, muss man sagen, ganz ehrlich, da gibt es dann teilweise auch echt Parallelen. Wenn du siehst, Schalke oder Kaiserslautern, natürlich völlig anders gelagert, andere Liga. In Schalke auch jemand wie Schneider, der nicht aus dem Fußball kommt. Dann darf im Hintergrund wieder Herr Reschke Geld verbrennen, wie er das eigentlich auf jeder Station außer in Leverkusen gemacht hat. Und plötzlich denkt man dann, oh, das, was der Wagner macht, das passt ja nicht mehr so. Der hat ja nur, also vorher hat er nur 16 Spiele verloren, jetzt hat er 18, nicht gewonnen. So, das ist ein kompletter Irrsinn, Markus, wie du sagst, und Yannick vor allen Dingen. Ich brauche doch eine Philosophie. Und dass ich bei 16 Spielen, das ist ja eine unmenschliche Leistung, die Wagner vollbringen müsste. Und Schommers hätte mit einem Raketenstart in die Saison eigentlich reingehen müssen. Und Mainz können wir auch noch nehmen, dass der Schröder nicht merkt, den ich eigentlich sonst für einen guten halte, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt. Das kommt doch auch nicht über Nacht. Also ich verstehe das teilweise alles gar nicht mehr.
Was ich beim FCK nicht verstehe, also der Saisonstart war ja auf dem Papier oder auf dem Platz gar nicht mal so schlecht. Die haben eine gute zweite Halbzeit gegen Regensburg gespielt im Pokal, sind im Elfmeterschießen ausgeschieden. Gegen Dresden war es eine okay Leistung. Die haben in Überzahl gespielt, wenig Torchancen kreiert, okay.
Du hast noch den Landespokal vergessen, wo sie sich ganz souverän mit 2-0 gegen die SG Meisenheim Desloch Jeckenbach durchgesetzt haben. Gegen den Verbandsligisten.
Der Landespokal ist der härteste Wettbewerb der Welt, deswegen klammer ich den mal aus. Aber in der Woche, wo Schommers schon angeschossen wird von den Zeitungen, dass sich die Mannschaft dann so leblos präsentiert in München, das hat mich schon sehr überrascht. Also warum dann nicht von der Mannschaft so ein Statement kommt, wir lassen den Trainer hier nicht im Stich, das wundert mich schon.
Ich fand es übrigens auch lustig, vor dem Spiel von Lautern bei Türkgücü, Schommers hat ja immer von der schwachen Chancenverwertung gesprochen und dann hat sich der Alexander Schmidt, der Trainer von Türkgücü, vor dem Spiel hingestellt und hat kackfrech gesagt, ja, ich habe das Spiel auch gesehen, ich habe überhaupt keine Chancen gesehen, die haben gar keine Chancen vergeben. Also das fand ich schon lustig, frech.
Jetzt geht natürlich das gleiche Prozedere los, was immer losgeht, wenn Trainer entlassen werden. Es stellt sich die Frage, wer macht's? Es sind unheimlich viele Kandidaten im Gespräch. Ganz vorne Bernhard Trares und Thorsten Ziegner. Aber es werden auch andere Namen gehandelt, wie Michael Schiele, Alois Schwarz, Marco Kurz, Christian Flüthmann und.
Ich sehe nur noch Herzchen bei Yannick. Ich sehe nur noch Herzchen. Ziegner auf dem Betzenberg.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz melden, und zwar sehr empört. Felix Magath hat mir meinen Antwerpen weggenommen für die dritte Liga. Das finde ich eine bodenlose Frechheit. Ich hatte einen Anspruch auf Marco Antwerpen in der dritten Liga, gerne in Kaiserslautern, und er hat ihn mir einfach weggenommen. Ich glaube, ich schiele.
Dazu nur einen Satz, obwohl Magath natürlich mein ewiges HSV-Idol wegen dem Tor gegen Juve ist. Das ist eine bodenlose Sauerei von Magath, muss man ehrlich sagen. Also dann muss man im Sommer den Cut machen, so unbeliebt es dann ist. Mit dem Aufstiegstrainer mache ich nicht weiter. Aber jemanden so offenen Auges, ohne Verstärkungen, in einen Fehlstart laufen zu lassen, wobei die in Düsseldorf ja ordentlich gespielt haben. Was hätte er eigentlich gemacht, wenn der in der 92. Minute den Elfmeter reinschießt? Das ist so abgefeimt und ekelhaft, einfach widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Boah, das ist aber schon einer on fire hier. Du.
Aber dann zurück zu Lautern. Wäre denn dann Schiele theoretisch einer für den FCK? Oder auf wen wird es dann jetzt hinauslaufen?
Also, ich finde erstmal, dass der große Vorteil für den FCK bei so einer frühen Trainerentlassung ist ja, dass noch viele gute Namen auf dem Markt sind. Das ist ja schon mal Fakt. Es sieht ja jetzt alles sehr nach Trares aus. Allerdings fehlt mir ein Name komplett in dieser ganzen Aufzählung. Was ist denn mit Gramotzis? Der hat doch 5 Jahre auf dem Betzenberg gespielt.
Ja, aber was soll denn Gramotzis? Der wird in der Bundesliga gehandelt. Was soll der denn beim FCK? Also Yannick, jetzt mal ganz ehrlich. Bei all deiner Liebe zur dritten Liga, das finde ich jetzt vermessen.
Moment mal, er wurde auf Schalke gehandelt, ne? Das ist immer noch ein Unterschied.
Ich wollte gerade sagen, und der FCK ist immer noch eine große Marke. Das darf man nicht vergessen.
Bergi, ganz ehrlich, als Yannick gerade den Namen reingeworfen hat, habe ich aber ganz schön blöd geguckt. Und ich finde die Idee schon gut.
Ja, aber da reden wir dann. Also natürlich, Yannick hat ganz oft recht. Aber ich glaube, dass da Yannick die Strahlkraft des FCK auch überschätzt. Das ist natürlich immer noch ein Verein, den du ganz anders verortest und einen großen Namen. Aber mittlerweile müssen wir sagen, du hast einen schlechten Rasen, auf dem du kein Fußball spielen kannst. Du hast eine kaputte, stinkende eine Drainage, du hast ein Stadion, das nie voll wird. Das ist nicht so, dass sich alle danach reichen. Und Gramotzis ist jemand, der hat in der zweiten Liga richtig gut gearbeitet, der wird in der ersten und zweiten Liga gehandelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich das antut.
Peggy, du bist aber schon gut auf Betriebstemperatur her, ne?
Ja, ich war gerade laufen, da kann man doch mal ein bisschen...
Ja, dann geh demnächst bitte.
Was ist denn dein Favorit, oder Markus?
emotional gefühlt eindeutig Bernhard Rares. Da müsst ihr mir aber weiterhelfen, weil der mich in Mannheim auch mega überzeugt hat von allem, was er getan und gemacht hat. Der ganze Auftritt, der Erfolg. Aber ist das vermittelbar, wo er gerade bei Waldhof war?
Genau, das wäre natürlich, also jetzt spielen sie Montag in Wien-Wiesbaden, da sitzt ja dann der Schäfer wahrscheinlich noch auf der Bank. Und das erste Spiel dann mit Rares wäre gegen Waldhof Mannheim zu Hause.
Ja, ja. Aber das ist eben die Frage, kannst du das den FCK-Fans vermitteln, einer, der so lange jetzt in Mannheim war?
Ja, aber das ist ja nie einer gewesen, der sich negativ über den FCK geäußert hat. Und du verbindest trotz dieser erfolgreichen 2,5 Jahre, ist Rares nicht für mich, also ist jetzt nicht so Waldhof-DNA, wie wenn da ein Spieler gewesen wäre oder sowas. Ich habe nie vom Derby gehört, dass der beim FCK schlecht geredet hat. Ganz im Gegenteil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großes Problem ist.
Also ich glaube, er würde sich auf beiden Seiten keine großen Freunde machen, jetzt frisch gewählt als Barackler des Jahres von einem Fanclub in Mannheim. Natürlich, wenn du das erste Spiel dann als Derby hast, kannst du bei den FCK-Fans gewinnen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es schwierig, weil immer dieses Mannheimer Ding mitschwebt. Wenn es schlecht läuft, holt man das auch wieder raus. Ich glaube, du machst dir da echt ein Fass auf.
Übrigens, Kaiserslautern gegen Mannheim nach jetzigem Stand vor 7.500 Fans.
Lautern-Fans.
Ja. Das ist leider noch so lange hin, dass ich das erst glaube, wenn ich im Stadion die Fans sehe.
Das ist wohl wahr.
Was ist denn mit Wolfgang Wolf? Ich weiß, der hat seine Trainerkarriere beendet, wohnt aber in Bad Dürkheim und hat sicherlich noch einen großen Faible für den FCK.
Finde ich eine ganz falsche Lösung. Hat in Leipzig zwar einen guten Job gemacht, aber nochmal eine Klasse drunter. Hat früh in seiner Trainerkarriere durchaus respektable Ergebnisse vorzuweisen. Die letzten 2-3 Stationen im großen Fußball sind alle in die Hose gegangen. Also das würde ich allen von abraten.
Ich würde mich selber an die Breme freuen. Dann kriegt man bei Instagram nämlich mal frischen Content. Der postet nämlich immer nur alte Inter-Mailand-Bilder und Nationalmannschaft und so.
Nee, ich glaube auch Wolfgang Wolf wird's auch selber nicht machen. Also richtig, was Veggie sagt, aber ich glaube, er würde es selber nicht machen. Ich habe lange mit ihm gesprochen vor dem Playoff-Spiel Ferl gegen Lok Leipzig. Er ist da eingesprungen bei Lok, hat aber da schon gesagt, nee, also das Operative, wenn, wird er nochmal irgendwo den Sportdirektor geben.
Also ich finde, was für Bernhard Rares sprechen würde, jetzt mal unabhängig von den Nebengeräuschen, der hat halt in Mannheim einfach einen attraktiven Fußball spielen lassen. Der hat eine richtige DNA implantiert. Und das ist ja das, was in Lautern seit Jahren fehlt. Das ist ja ein grauenhaft anzusehender Fußball für das, was die eigentlich für ein Potenzial haben. Die haben so viele gute Offensivspieler und spielen teilweise, wie gesagt, der Rasen ist eine Katastrophe auf dem Betzenberg, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die haben eigentlich gar keinen richtigen Heimvorteil mehr. Selbst wenn 16.000 da sind, sieht das einfach armselig in diesem 50.000-Mann-Stadion aus. Und jemand, der sagt, wir spielen jetzt mal Fußball, das würde ich mir für den FCK absolut wünschen, der ja auf meiner Hitliste der Vereine ganz oben steht.
Und es stinkt da, haben wir schon erfahren von dir heute Morgen.
Ja, diese Drainage, musst du das mal sehen. Die ganze Drainage ist kaputt und deshalb stinkt das so nach verfaultem Rasen.
Das ist Quatsch, das ist die Currywurst aus dem Presseraum.
Nee, das Essen
die
in Lautern
ist gar nicht so schlecht.
Ist 1A. Ich hab da noch nie was Negatives gerochen.
Aber Veggi, das, was du gerade über Rares gesagt hast, das kommt ja auch so ein bisschen auf Thorsten Ziegner. Das hat er ja auch in Zwickau und in Halle auch gezeigt, dass er das kann.
Aber ist das so, auch wenn er natürlich dein Posterboy ist, und ich finde, er ist ein herausragender Trainer bisher in Liga 4 und 3 gewesen, aber siehst du Halle als Mannschaft, der eine spielerische DNA implantiert hat? Ich habe den Ziegner Fußball immer so gesehen, sehr körperlich, sehr sehr mannschaftsgeschlossen, sehr aggressiv mit Spielern wie Mai, die da reingepasst haben, auch vorne Beuth und so. Das ist aber nicht das, was ich mit einer spielerischen DNA mir vorstelle. Trotzdem würde Ziegner natürlich auch zum Betzenberg passen, gar keine Frage.
Ich glaube, das will der FCK gerade irgendwie, dieses Körperliche, dieses Aggressive, das wollen sie, glaube ich, zurückimplantieren. Ich weiß noch nicht, ob das schwebt ja immer noch irgendwie mit, dieser Ost-West-Konflikt in der Liga. Also es gibt ja viele Trainer und Spieler, die Probleme haben, die aus dem Osten kommen, im Westen zu spielen und auch andersrum. Es gibt halt wenige Trainer, die das schon geschafft haben. Rico Schmidt zum Beispiel bei Offenbach, aber ansonsten fallen mir nicht viele ein.
Vielleicht kurz zur Erklärung, warum Thorsten Ziegner der Posterboy von Yannick ist. Wir haben ja auch immer wieder neue Hörer und Hörerinnen. Guckt mal bei uns auf der Instagram-Seite, eines der ersten Fotos. Ich sag nur, Let's Dance. Da ist Yannick mit Thorsten Ziegner auf einer Aftershow-Party. Und seitdem sind die beiden dicke Freunde.
Und seitdem raucht Yannick auch, der gesamte Gesundheitsapostel, seine Ziegner kennt.
Nein, das stimmt nicht. Nicht, dass Yannick nächste Woche wieder eine Gegendarstellung hier bringen muss.
Ah ja, stimmt.
Wie damals
Frau.
Mit dem Koksen.
Genau. Ja, wer wird's denn jetzt?
Travis.
Also ich würde sagen, einer von den beiden auf jeden Fall. Komm mir bitte jetzt nicht mit Marco Kurz oder sowas. Also wenn ich sowas schon wieder höre. Marco Kurz war okay bei 60, war anderthalb Jahre in Lautern okay und hat seitdem auf jeder Station nicht mehr geliefert. Ich weiß nicht, wie man auf solche Namen kommen kann.
Also zwei Namen will ich noch nennen. Alois Schwarz wird's wahrscheinlich nicht.
Boah.
Dafür ist Lautern zu schwach nach Standardsituationen. Und was ist mit Pele Wollitz?
Also ich würde sagen, den ersten Namen, den du genannt hast, Alois Schwarz, der könnte stabilisieren, der kann auch aufsteigen, aber der war schon mal in Lautern. Ich weiß nicht, ob das so, und auch gerade diese Sehnsucht jetzt noch ein bisschen besseren Fußball, weil der ja auch sehr pragmatisch spielen lässt. Und Pele Wollitz, auch wenn er, wenn ich vielleicht jetzt Gegenwind von Markus bekomme, sehe ich auf überregionaler Ebene die Trainerkarriere eigentlich auch für fast für beendet an. Also da hatte in Cottbus nochmal einen Zwischenhoch, aber ich glaube nur auf Emotionen machen und ich bin der letzte Romantiker im Fußball, das reicht irgendwann auch nicht mehr.
Ja, er hat einfach zuletzt, insofern bekommst du keinen Gegenwind, denn du weißt, dass ich ihn als Co-Kommentator lange erlebt habe und einfach als Typ total mag. Aber ich glaube, die letzten Referenzen sorgen auch dafür, dass er im Moment so ein Angebot nicht bekommt. Er muss sich, wenn, erstmal wieder neu beweisen, möglicherweise bei einem Regionalligisten oder bei einem etwas weniger ambitionierten Drittligisten. Insofern glaube ich auch nicht, dass er in Frage kommt. Und Peter Neururer kommt nicht in Frage, weil er nach Köln oder Schalke will.
Und Lottner ist schade, dass er in Cottbus unterschrieben hat. Das wäre einer zum Beispiel gewesen, glaube ich, den man hätte nehmen können.
Ich weiß nicht, ob seine Referenz ausgereicht hätte für so einen Schritt. Weil eins ist ja klar, Kaiserslautern guckt schon auf einen, wo du dir vorstellen kannst, Mensch, wäre der ambitioniert, auch wenn im Moment alles Mist läuft, den FCK nach ganz oben zu führen. Mit dem Blick auf die Tabelle und Torschützenliste möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass ich ja in unserer Tipprunde gesagt habe, ich glaube, Meister wird Kaiserslautern, Torschützenkönig wird Elias Huth. Es gibt jetzt schon mehrere Tippgemeinschaften, die mich als Berater einstellen wollen.
Ich drehe für dich mal das Foto bei Instagram um, dann ist es ja richtig.
Mit der Trainergeschichte in Lautern wird es eh so sein. Es wird ungefähr, ich schätze mal so 43 Sekunden dauern, nachdem wir den Podcast hochgeladen haben. Und dann kommt die Breaking News mit dem neuen Trainer.
Pass auf, Infratest-DMAP meldet gerade. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bernhard Rares Trainer beim FCK wird, 45%. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ziegner Trainer wird, 40 und 15%. Der FCK hat gerade live zugehört. Auf Gramozis waren die noch gar nicht gekommen. Das ist der Geheimtipp von Yannick.
Was macht eigentlich Ciriaco Sforza?
Der ist Trainer in der Schweiz und ich glaube, ist er nicht beim FC Basel jetzt sogar ein neuer Trainer?
Echt? So ja, ambitioniert.
Ja, ist er.
Ach, Koller, ja.
Dann lass uns doch über den Rest der Liga sprechen, denn es ist am letzten Wochenende ja noch ein bisschen mehr passiert und ich möchte jetzt gerne noch einmal von Thomas was hören, denn niemand sagt so schön Pio wie Thomas Wagner. Immer, wenn da was passiert, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe Pio.
Ja, Pio hat getroffen, ist doch klar. Pio. Siebter Pflichtspieltreffer im 33. Spiel. Klar, freue ich mich immer. Ich war selbst beim MSV. Ich finde übrigens, das sollten wir auch mal einführen als Rubrik, die Vereinshymnen der Mannschaften. Ich finde nicht Zebrastreifen, Weiß und Blau, sondern dieses andere. Da gibt es einen Club im Revier, MSV. Das ist so Gänsehaut. Wahnsinn. Für mich die schönste Hymne in der dritten Liga.
Und wie soll diese Rubrik dann jetzt aussehen? Wir singen das nach, oder wie?
Ich finde in Duisburg immer noch schade. Veggi, du wirst dich vielleicht noch erinnern, die Jüngeren leider nicht, dass das Herrenmodehaus Sinn nicht mehr wirbt. Mit der hellsten Männerstimme, die ich, glaube ich, in meinem Leben gehört habe, der immer vorher verkündete, wohin zu Sinn?
Im alten Wedau-Stadion, ganz genau.
Kennst du noch, Veggi?
Ja klar, kenne ich das noch.
Nochmal zurück zu Meppen. Am Montag der erste Sieg für Thorsten Frings gegen den KFC Uerdingen. Hat euch das überrascht, dass Meppen jetzt dann auf einmal doch so gut startet in die Saison mit dem Spiel? War ja sehr überzeugend eigentlich.
Also mich nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Thorsten Frings die Sache da prima hinbekommt.
Wahnsinn, der Hetzer aus Rodenkirchen.
Sie haben prima gespielt. Das war der SV Meppen als Auswärtsmannschaft, wie wir sie oft genug erlebt haben. Euer Piosek hat ein tolles Tor geschossen, war wirklich cool. Und auch Weggy, wenn du diesbezüglich zu Recht Spaß an ihm hast, was ich nicht leiden kann. Und ich freue mich über den Schiedsrichter, der genau so reagiert hat, wie ich es richtig finde. Ich stelle mich nicht vor den Fanblock des Gegners und jubel provokativ. Das finde ich assi im Sport, das finde ich doof. Und er hat zu Recht dafür die gelbe Karte gegeben. Und ich habe mal mit einem Schiedsrichter im Zug drüber gesprochen, habe gesagt, hör mal, warum gebt ihr da nicht gelb? Und da hat er gesagt, mal ganz ehrlich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und das ist als Kriterium der Unsportlichkeit für mich zwingend.
Also ich habe das Spiel so mit einem Auge verfolgt. Die Aktion selber habe ich auch gesehen. Finde ich auch okay, dass man dafür gelb gibt. Beide Mannschaften haben mich jetzt nicht vollends überzeugt, muss ich sagen. Also Uerdingen und Meppen sehe ich beide auf jeden Fall in der unteren Tabellenhälfte. Bei Meppen hat man auf jeden Fall gesehen, dass das Hemmlein ein entscheidender Faktor werden kann. Habe ich ja auch als Überraschung der Saison getippt. Hat ja auch die Vorlage gegeben für Pio. Ich glaube, dass Meppen liegt es einfach, das Spiel nicht zu machen. Das ist einfach so. Die fühlen sich einfach auswärts wohler. Und für den KFC Uerdingen, die spielen jetzt in Rostock, boah, das wird richtig schwer für Krämer in dieser Saison. Eine Sache müssen wir noch kurz besprechen. Die Torwartpersonalie, Domaschke war jetzt gar nicht mehr im Kader. Laut Aussagen der Verantwortlichen wegen der U23-Regel. Ich kann mir vorstellen, dass das hinter den Kulissen richtig gekracht hat.
Ganz viele Sachen, die du angesprochen hast. Domaschke glaube ich auch. Ich glaube, das ist keiner, der sich jetzt da einfach so zurückzieht und das so akzeptiert oder akzeptieren will. Ich finde, wir haben ja drüber gesprochen, finde es schwierig. Zu Uerdingen. Ich glaube, dass Uerdingen, ist Krämer eigentlich noch im Amt? Muss man ja auch immer fragen. Also ich glaube, dass die, hat ja auch keiner von uns oben getippt. Also ich glaube, dass die keine Rolle spielen werden. Was du auch gesagt hast, Meppen liegt es, das Spiel nicht zu machen. Das ist ja das Problem. Wir haben letzt auch über die Probleme der Absteiger in Liga 2 und in Liga 3. Es gibt nur zwei oder drei Mannschaften pro Liga, die überhaupt Fußball spielen wollen. Und der Rest immer dasselbe. Ich kann dieses Trainergewäsche übrigens auch nicht mehr hören. Gut stehen, Umschaltmomente kreieren, schnelles Pressing, Gegenbewegung, ich kriege einen zu viel. Endlich mal wie Trares ein Trainer, der sagt, ich will mal Fußball spielen lassen. Das ist ja eigentlich das mal, was ursprünglich auch mal dahinter war, ne?
Aber in der Tat hat Yannick recht, dass dieses Umschaltspiel vom SV Meppen immer eine Wucht hatte und eine Qualität. Das war so gegen Uerdingen jetzt nicht zu sehen. Die hatten ja auch Spielertypen, die ihnen, ich meine, und die pflückst du nicht immer wieder neu von den Bäumen, die für mich symbolisch standen für diesen Fußball, die dann auch zu Hause übrigens mehr über Konterspiel, ich erinnere mich an diese Heimsiege, dramatisch in der Schlussphase gegen Uerdingen und Bayern 2, das waren Konterspielzüge, symbolisch dieser Granatowski, Kleinsorge, diese Nähmaschinen, die mit so einer Wucht umschalten konnten. Der Undaf, der nicht nur ein Knipser war, sondern der über 30 Metern einen Ball in die Schnittstelle gespielt hat. Und da sind die reingerast, der Kleinsorge. Den ist eben irre viel weggebrochen. Und das ist echt schwer zu kompensieren.
Ein Wort noch zu Pio ganz kurz. Ich habe das Spiel am Montag nicht gesehen, weil ich in Paderborn war. Deshalb kann ich nur von außen sagen, dieses grundsätzliche, du darfst nicht vorm Gästeblock jubeln, das mit Gelb, das sehe ich anders. Du weißt teilweise auch nicht, was die Spieler für Beleidigungen aus dem Gästeblock dahin bekommen. Also wenn du ein vollbesetztes Stadion hast mit einem Derby und provozierst und heizt damit noch mehr an, dass wirklich du das Gefühl haben musst, die stürmen gleich den Platz, dann bin ich bei dir. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute da in Uerdingen waren. Ich finde, das sind auch Emotionen, da kannst du auch als Spieler mal, das hast du früher in der Verbandsliga auch gemacht, von einem Block jubeln, da finde ich, sei dir jetzt ein bisschen zu hart mit dem armen Pio.
Ich habe gedacht, wenn du gegen Uerdingen spielst in Düsseldorf und willst dich vor die heimischen Fans stellen, dann musst du aber erstmal lange suchen in dem Riesending, oder?
Die stehen da an der Eckfahne, die haben da schon ihren kleinen Block. Und das ist dann wieder so ein schönes Kapitel, wo Veggi und ich gerne unterschiedliche Meinungen haben. Yannick hat eben gesagt, ja, ich finde, da kann man gelb geben. Für mich ist es, da muss man gelb geben. Das ist sowas von dämlich unsportlich und gehört sich nicht. Ich sage nicht, dass du in einem Auswärtsstadion dann gucken musst, dass du in die richtige Richtung läufst, aber wo du jubelst. Aber wenn du dich explizit bewusst vor den gegnerischen Fanblock stellst, ist das für mich eine zwingende Unsportlichkeit.
Also du meinst, wenn Embolo am Samstag vor der Südkurve jubelt, das fändest du dann auch nicht so gut.
Da ist ja keiner.
Doch, in Köln darf doch.
Ja, aber die machen das dann immer freitagsabends und ziehen dann doch wieder zurück.
Weil die Zeit ein bisschen drängt, jetzt noch auch natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema vom Wochenende. Die Aufsteiger Wahnsinn. In Liga 3. Drei Aufsteiger unter den ersten fünf. Türkgücü auf 2, Ferl auf 3, Saarbrücken auf 5. Da weiß man ja gar nicht, bei wem man zuerst anfangen soll. Wer einen am meisten jetzt irgendwie im Positiven überrascht. Also das ist schon echt ein sauguter Start. Oder aber ist es wieder typisch Aufsteigerbonus und es war eigentlich klar, dass sie so in die Saison reinkommen.
Du sprichst vom SC Ferl?
Zum Beispiel, ja. Kannst ja alle nehmen.
Beim SC Ferl überrascht es mich gar nicht mal so sehr. weil man weiß ja aus der letzten Saison, dass die defensiv extrem gut stehen können. Und das ist ja erstmal die Basis für alles. Ich glaube, die haben 16 Gegentore in der letzten Saison kassiert. Und dann haben sie jetzt im Sommer vor allem auf Spieler gesetzt, die für Effektivität stehen. Also Janjic, Eilers ist jetzt dazugekommen. Und das in Kombination mit als tiefstehender Gegner, finde ich, kann das sehr gut aufgehen in dieser Liga.
Die durften ja in ihrem eigenen kleinen Stadion spielen, weil wenn praktisch keine Zuschauer hin dürfen, dann kannst du ja auch auf deinem Sportplatz spielen. Das fand ich am lustigsten, als ich mir die Zusammenfassung bei Magenta Sport angesehen habe. Das ist echt Sportplatzperspektive. Müsst ihr mal gucken. Während du sonst immer die Führungskamera hast, die relativ zentral und von oben auf ein Spielfeld guckt, ist das jetzt wirklich, als ob da so ein Hobbyfilmer unten am Spielfeld dran steht und das dreht.
Als ob du das Scouting-Feed bei Wish bestellt hättest.
Genau. Aber du musst natürlich auch, sehr guter Spruch. Du musst aber natürlich auch jetzt mal nach zwei Spieltagen schon echt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also Ferl, klar, das ist vor allen Dingen mit der, dass du die Bayern so schlägst, die sich aber auch erstmal finden müssen. Saarbrücken gegen Rostock, das ist sicherlich eine Hausnummer. Freue mich übrigens, Yannick, wenn wir am Sonntag da sind im Park. Aber Saarbrücken hat ja letztes Jahr auch schon im DFB-Pokal gezeigt, zu was man vielleicht dann auch fähig ist. Türkgücü, haben wir auch gesagt, guter Kader, wenn da die Unruhe rausbleibt. Ja, und wie gesagt, 4 Punkte hast du dann da so, hast einen Punkt geholt und hast ein Spiel gewonnen. Ich glaube, die Bilanz können wir, wenn, nach 10 Spieltagen ziehen. Aber wir haben ja auch alle gesagt, dass diese Aufsteiger nicht automatisch Abstiegskandidaten dieses Jahr sind.
Ich will mal schnell kleine Brötchen backen, Ofen auf, Sliskovic rein. Ich habe nicht gedacht, dass der so zünden würde. In der dritten Liga bei Türkgücü. Starken Eindruck, aber wer da natürlich alles überragt, ist dieser Sararer, der das ja so dermaßen an sich reißt. Auch da habe ich so nicht mit gerechnet. Macht schon einen coolen Eindruck.
Bei Türkgücü erinnert mich das Ganze so ein bisschen an den KFC Uerdingen, als die hochgegangen sind.
Wieso? Es läuft doch gut.
Ja, bei Uerdingen lief es ja auch im ersten halben Jahr richtig gut. Das war ja auch so ein zusammengekauftes Konstrukt. Bei Erfolg läuft das natürlich alles, weil du die Qualität hast in den Spielern. Nur dann hat ja der KFC Uerdingen im Winter einiges verändert, Krämer entlassen.
Als Vierter, dann, ne?
Genau, und dann war der Erfolg weg und dann sind sie ja komplett eingebrochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Türkgücü dieses Jahr funktioniert, weil in den letzten Jahren hat es nie geschafft, irgendwie so eine Art Konstrukt den Durchmarsch zu schaffen, bis auf RB Leipzig, aber das ist natürlich ganz andere Sphären. Ich bin weiterhin skeptisch bei Türkgücü. Wenn die so einen Run haben, klar, können die auf einmal 6, 7, 8 Spiele gewinnen, aber auf Strecke glaube ich nicht, dass sie aufsteigen werden.
Finde ich eine sehr konkrete These von dir, sehr mutig und auch cool, sehr plausibel. Einzige, was ich sagen würde, die Offensive ist wirklich mit Sararer, mit Sliskovic, wenn der so funktioniert, und Tom Bure hat's belegt, dass er funktionieren kann in der Liga, das ist schon aber eine Ecke besser als Uerdingen damals, weil denen hat dem Mittelstürmer so ein bisschen was gefehlt.
Ja, bei dem war es damals Beister.
Genau, der Aufstiegsbeister. Genau. Und dann hat der Aigner doch phasenweise immer Mittelstürmer spielen müssen, weil das irgendwie, ja, und da mangelte es schon, die hatten keinen Torjäger. Und das war ein bisschen fehlende Wucht, finde ich.
Ich möchte nochmal auf was zurückkommen, was so ziemlich vor genau einer Woche passiert ist. Wir zeichnen jetzt gerade an einem Donnerstagvormittag auf. Und letzte Woche am Donnerstagvormittag saßen wir 4, sagen wir mal, mit leichten Kopfschmerzen zu Hause, weil wir uns am Vorabend ja zu einer Redaktionssitzung
getroffen hatten. Ich war laufen an die Zeit vor einer Woche.
Ja, und dann kam nämlich in unsere WhatsApp-Gruppe ein Lifehack von Thomas Wagner. Den wollen wir euch nicht vorenthalten. Achtung!
Mir ging es heute Morgen echt überraschend gut. Es war schön mit euch gestern. Ich hatte einen guten Lauf. Zwischenwasser ist immer wichtig, wie ihr wisst. Und Stößchen extra zu Ehren von Yannick Barke.
Das ist ja sensationell.
Ja, da haben wir was gelernt vom großen Thomas Wagner. Das war ja unser Treffen letzte Woche in unserer eigentlich neuen Heimat, wo wir jetzt heute wieder nicht sind, aus verschiedenen Gründen. Wir versprechen, wir werden wirklich bald umziehen. Wir brauchen halt nur noch Leute, die uns beim Umziehen helfen. Das ist ja oft immer das Problem, ne, dass keiner will.
Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch betonen, dass ich meine feiste Niederlage im Quiz an diesem Abend zurecht gerade gerückt habe durch das angekündigte Essen.
Ehrenmann, alles bezahlt, die ganze Rechnung, sogar die Stößchen, für die nicht aus Köln sind, das ist nur noch 0,1 Bier. Schmeckt super, frisch gezapft, kannst du mit einem Schluck wegmachen, kostet aber genauso viel wie 0,2, hat aber Yannick Barkic vor dem alkoholischen Tod bewahrt am letzten Mittwoch.
Ist das dämlich, Leute da draußen, ist das dämlich? Ich kriege nur noch 0, viele spotten ja schon über unsere Kölschgläser, da sind 0,2 drin. Jetzt kann ich mir eins mit 0,1 bestellen und zahle das gleiche.
Es ist so frisch gezapft, geil. Stößchen.
Es ist, wenn jetzt Leute diesen Podcast hören, zum allerersten Mal, die denken, ich würde koksen, rauchen und Alkoholiker sein. Wirklich, das ist Wahnsinn.
Und bis deine Frau, du hast ja eine tolle Frau, bis sie dich weggeheiratet hat, hast du in Köln, bist du einfach als Dandy durch die Stadt geschlendert.
Als was? Nennt man das nicht Veggie? Oh
Gott. Nein, Rolf Eden nennt man das.
Also das nur nochmal kurz als Rückblick zu letzter Woche und warum wir gerade immer ständig davon reden, wir haben halt eine neue Heimat und sitzen aber immer noch nicht da. Das ist alles in Arbeit, aber es ist ja letztendlich auch gar nicht so wichtig für das Endprodukt. Hauptsache wir kommen so irgendwie zusammen und versprochen, wir werden demnächst auch wieder früher liefern und nicht erst am Donnerstag. Das ist immer alles nicht so ganz einfach. So ein bisschen wie ein Sack Flöhe hüten hier mit vier Jungs.
Sagt der Oberfloh.
Das Quiz habt ihr schon angesprochen. Ich möchte da ja eigentlich, möchte ja ein Veto einlegen, weil da kann ich jetzt schon sagen, ich werde nicht einen einzigen Punkt holen.
Also ich glaube, heute habt ihr alle drei gute Chancen.
Tobi, dann laden wir nächsten Sommer gemeinsam ein.
Für alle, die jetzt auch neu dazukommen, in der letzten Saison war ich auch immer noch der Quizmaster. Und jetzt habe ich mir das so ein bisschen wie bei der Präsidentschaftsdebatte in den USA, der Moderator auch so ein bisschen aus der Hand nehmen lassen. Jetzt stellen auf einmal alle anderen die Fragen und ich muss mitraten.
Für mich ist Yannick Barkic der Henrik Stoltenberg dieses Quiz.
Wer ist das denn?
Das ist der Enkel unseres Ex-Finanzministers, der bei Love Island alles weggeflext hat.
Ist das eine Heimwerker-Sendung?
So, sollen wir dann mal starten mit dem Quiz? Bevor das hier ausartet.
Haben wir denn wirklich alles aufgearbeitet?
So, haben wir alles aufgearbeitet. Ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel. Ja, das Kicker-Manager-Team hätte ich noch, aber es ist ja mehr so die Rausschmeißer-Geschichte.
Aber wir haben noch eine schöne Nachricht. Kölner und die Löwen werden wahrscheinlich verlängern.
Genau, Terence Boyd bleibt in Halle, den wollte wohl offensichtlich der FCK. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt, wie Ingolstadt dahin langt. Die treten schon sehr gut auf. Und wieder kleine Brötchen backen, Waldhof Mannheim. Schwierige zweite Saison als Aufsteiger, das ist eigentlich immer so. Komplette Kaderstrukturveränderung, neuer Trainer und läuft mega gut. Und bin sehr gespannt. Ich habe am Samstag das Spiel Waldhof gegen Türkgücü. Beide ungeschlagen, sehr reizvoll. Und es geht schon wieder kreuz und quer. Jeder kann jeden schlagen in dieser Liga.
Und ihr habt ja alle gesagt, Dresden marschiert vorne weg. Und ganz klar, du hast schon gegen Mannheim gesehen, wie schwierig das ist. Das dürft ihr alle nie unterschätzen. Du spielst jahrelang gegen den Abstieg und plötzlich sollst du jedes Spiel gestalten. Das ist ein Riesenunterschied.
Also ich sehe Dresden deutlich besser als den FCK. Das habt ihr ja getippt als Meister.
Ja, kann ja sein. Aber du hast gesagt, Dresden ganz klar, die steigen auf und so. Ich sehe das nicht so klar.
Also ich habe beide Dresden-Spiele gesehen, übrigens auch beide Mannheim-Spiele. Und ich muss sagen, die Qualität in diesen beiden Spielen war schon richtig gut. War echt richtig gut im Vergleich zu jetzt beispielsweise Meppen gegen Uerdingen.
Und Yannick, ich will es aber auf der anderen Seite nochmal bekräftigen. Schommers hat uns ja alle vor einige Fragezeichen gesetzt. Als er kam, ihr erinnert euch, habe ich auch gesagt, glaube ich nie im Leben, dass das erfolgreich funktioniert. Hat es ja auch erst nicht. Dann das angesprochene Hoch von Beggy. Da waren wir ja völlig überrascht. Aber alles, was danach kam, hat diese These sehr bestätigt. Und wenn ich auf den Kader in Kaiserslautern gucke, plus der Option, dass sie noch zwei Hochkaräter oder zwei gute für die Offensive holen können und wollen. Ich glaube, der Kader ist so gut, dass die noch zünden werden.
So, jetzt zum Quiz, Hen. Wie heißt der nochmal?
Yannick macht das Quiz.
Ich habe für euch einen Spieler mitgebracht. Und ich fange einfach mal an. Wer bin ich? Ist es ja im Endeffekt, ne? Ich habe knapp 2.900 Follower bei Instagram.
Was hast du?
2.900.
Du, Yannick?
In Deutschland spielte ich sowohl in der ersten und zweiten Bundesliga als auch in der dritten und vierten Liga.
Bunyaku.
Ist falsch.
Schade.
Ich traf schon gegen Manuel Neuer im Dortmunder Signal Iduna Park.
Aber wir reden über einen aktuellen Drittligaspieler, ne?
Ja, klar, natürlich. Wo sind wir denn hier? Ich wurde 2009 deutscher A-Jugendmeister.
Boah.
Ich debütierte unter Thomas Tuchel in der Bundesliga.
Ich darf auch nicht mehr, ne?
Du darfst nicht mehr.
Scheiße.
Ich spielte im Herrenbereich insgesamt für 10 unterschiedliche Vereine.
Ich spielte mit Mario Götze in der U19. Nee, gegen Mario Götze, Quatsch. Klar. Mit André Schürrle.
Die meisten Spiele absolvierte ich allerdings unter Trainer Martin Schmidt. 68 Spiele, 52 Tore. 2014 wurde ich Torschützenkönig in der Regionalliga Südwest und stieg in die dritte Liga auf.
Boah, ich sag mal, das sind ja so viele, das müsste ja normalerweise total einfach sein.
So, jetzt die 6 unterschiedlichen Vereine, für die ich in der dritten Liga gespielt habe. Angefangen bei Mainz U23, Stuttgarter Kickers, Hallescher FC, der VfR Aalen, MSV Duisburg, Türkgücü München.
Ja, also, dann stimmte meine Aussage.
Ja. So ist es.
Und der hat mit Schürrle, der hat mit André Schürrle zusammen unter Tuchel 2009 die U19-Meisterschaft gewonnen, und zwar gegen Dortmund mit Mario Götze.
Geil, was für ein wichtiger, schlechter Punkt von mir.
So eine Scheiße hätte ich dem Bunyaku nicht gesagt.
Wie, Thomas kriegt jetzt einen Punkt? Du hast doch auch nicht gewusst.
Ich hab doch gerade Sliskovic gesagt.
Ja, aber als doch, es allen Thomas klar war.
Genau. Tobi, guter Ansatz. Mal grade.
Das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Dann, warum hast du es denn da nicht gesagt?
Weil ja, weil wir uns nicht so aufdrängen hier.
Yannick, du bist Spielleiter, das ist ein Punkt für mich, oder?
Nach den Regeln ist es ein klarer Punkt für Veggie. Er hat den Namen als erstes gesagt.
Aber genau. Es war ja wirklich, in dem Moment wussten wir es ja alle.
Ja, ich habe es aber trotzdem auch gesagt, es war kein Punkt, auf den ich stolz bin, aber es ist ein Punkt. Ein Punkt ist ein Punkt. Barkic 1,
Wagner 1. Und er hat seine Patrone nicht verschossen.
Schäfer auf Platz 3, Höhner jetzt schon wieder da, wo er hingehört. Auf dem letzten Tabellenplatz.
Ja, wir müssen das nochmal ein bisschen überarbeiten. Aber eigentlich ein schönes Spiel. Im Grunde genommen ein schönes Spiel, wenn man nicht mitmachen muss.
Nächste Woche ist dann Tobi dran mit dem Quiz stellen.
Ja, ich mache das gerne auch immer, wenn ihr wollt.
Aber Tobi, das Geile ist doch, wenn der letzte Mittwoch so ist und Ehrenmänner zahlen. Das war doch sehr nett letzte Woche.
Auf jeden Fall.
Ich werde so irgendwann in der Osterzeit, werde ich dann diesen Podcast hier verlassen.
Ich will nicht hetzen, aber irgendeiner von euch hat gesagt, er muss gleich weg. Deswegen noch ganz schnell der Ausblick aufs Wochenende. Wer wo ist? Das machen wir jetzt auch mal immer als kleine Zusatzinfo.
Ja, ich bin mit Veggie, wie schon angekündigt, im Saarland in Saarbrücke.
Gegen Halle?
Genau, wird ein sehr, sehr gutes Spiel. Halle ist auch gut drauf.
Ich freue mich sehr auf die Fahrt ins Saarland mit Yannick. Ich glaube, wir werden irgendwie unterwegs auch noch was, eine Spezialität essen oder auch danach. Saarländer können ja sehr gut sowohl essen als auch trinken. Wie war nochmal der Spruch? Fünf Bier sind auch eine Mahlzeit und da hast du nichts gegessen.
Ich bin bei dem Buwe gegen Türkgücü, wie schon erwähnt. Tobi, du auch unterwegs?
Ja, mit dem V geht's nach Meppen gegen den SC Verl.
Sehr reizvolles Spiel.
Auf dem Friesenspieß.
V am Steuer.
Wenn er sein Gefieder. Geil.
Reizvolles Spiel.
Letzte Frage: geht das noch als Derby durch? Meppen gegen Verl? Nee, ne?
Nee.
Naja, nicht so wirklich.
Ostwestfalen gegen Emsland.
Sind schon auch 170 Kilometer. Zwischen den beiden.
Na gut, aber zum Beispiel Stuttgart gegen München gilt als Südgipfel. Tschüss.
Habt eine schöne Restwoche. Bis bald.
Ciao. Danke auch so. Ciao.
Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.